Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Zur letzten Veranstaltung von Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch in diesem Jahr sage auch ich herzlich willkommen. Hier auf dem Podium begrüße ich neben mir Jan Bürger vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach, Gregor Dotzauer vom Berliner Tagesspiegel und die Literaturwissenschaftlerin Maren Jäger. Und mit dabei die Schauspielerin und Sprecherin Birgitta Assheuer. Mein Name ist Barbara Walster. Wie immer beschäftigen wir uns mit drei Neuerscheinungen. Zwei davon sind Übersetzungen aus dem Englischen und obendrein eben eine deutschsprachige Publikation. Zusätzlich haben die Kritikerinnen jeweils eine Empfehlung mitgebracht, darunter ältere und auch eine ganz neue Veröffentlichung. Zwei der heute Abend vorgestellten, eine Dichterin und ein Dichter, sind, könnte man sagen, sehr zurückhaltend, was das lyrische Ich angeht. Und dennoch sind die beiden gänzlich unterschiedlich. Ich meine Elizabeth Bishop und Ulf Stolterfoht. Der dritte sagt dann umso häufiger Ich, wendet sich sehr häufig an ein Du. Es ist Leonard Cohen, von dem manche meinen, er hätte den Literaturnobelpreis eher verdient als Bob Dylan. Die Lyrikerin Elizabeth Bishop gilt als eine der wichtigsten Dichterinnen Amerikas. Zumindest seit ihrem Tod 1979 wurde der Ruhm immer größer. Allerdings hat sie zu Lebzeiten bereits den Pulitzerpreis 1956 gekriegt für North and South, A Cold Spring, 1970 den National Book Award for Complete Poems sowie 1976 für Geography 3, den renommierten Neustadt International Prize of Literature. Damals war sie die erste Frau und die einzige US-Amerikanerin. In einem Interview mit der Paris Review sagte sie, sie möge Malerei wahrscheinlich doch lieber als Dichtung. Gregor Dotzauer, schlägt sich das nieder in Ihren Gedichten, beziehungsweise wie?
Eine Dichtung des Beobachtens, des genauen Nachzeichnens. Und man muss, wenn Sie diese Frage schon stellen, gleich mit dem berühmtesten Gedicht anfangen, was auch ihre Karriere im eigenen Stil eröffnet hat, nämlich das Gedicht The Map, die Karte, ein Blick auf die Küste von Neufundland. Sie hatte eine Karte unter Glas vor sich und hat die sozusagen sprachlich nachgezeichnet, hat aber gleichzeitig ganz andere Dinge noch darin gesehen. Sie hat nämlich nicht nur die Abgrenzung von Land und Wasser gesehen, sondern auch den Tang, der sich da unten befand. Also sie hat einiges andere an die Oberfläche geholt. Und es ist eine absolut unpsychologische Dichtung, die sie schreibt. Es gibt auch ein Ich darin, es gibt durchaus auch autobiografische Elemente. Und trotzdem ist es ein Blick von außen an der Grenze zum Innen. Das ist eben das ganz Spezifische dieser Dichtung. Es ist noch nichts Psychologisches, aber es ist auch noch kein Nouveau-Roman-artiges Gucken auf die Dinge, die nur noch für sich leben, sondern es ist genau an dieser Grenze. Und das ist das Interessante daran.
Könnte man sagen, diese Vorliebe für die Geografie oder auch für diese Grenzbereiche hat was damit zu tun, dass sie Geschichte in gewisser Weise auch verwirft, sondern nur den Moment anschaut?
Das kann man sagen. Geografie triumphiert auf jeden Fall über Geschichte. Das heißt aber nicht, dass diese Texte nicht eine ungeheure Bewegung in sich hätten. Manchmal könnte man sagen, sie erzählen Geschichten, aber das geht eigentlich schon zu weit. Es sind eigentlich Dinggeschichten, die da erzählt werden. Diese Gedichte bewegen sich in einem fort. Es ist keine Gedankenlyrik im eigentlichen Sinne und trotzdem passiert ungeheuer viel auf den Wegen, die sie da nachzeichnen. Es sind immer wieder Küsten, Landstriche, Sümpfe,
Wasser, Übergänge.
Übergänge. Und das kommt auch daher, weil sie ihr Leben lang auch ungeheuer viel gereist ist.
Aber führt dieser rilkische Begriff des Dinggedichtes nicht ein bisschen in eine falsche Richtung? Also wenn wir uns angucken, wie sie über Tiere schreibt, wie sie zum Beispiel über den Strandläufer schreibt, über den Sandpiper, das sind ja tatsächlich fast Biografien, die sie den Tieren zuschreibt. Und das ist ja gerade, man ein Tier als Ding zu bezeichnen wäre.
Nein, das führt in die falsche Richtung insofern, als diese Texte keine abgeschlossenen Objekte sind, sondern sozusagen nach außen allen Seiten ausfasern. Aber sie richten sich auf eine materielle Wirklichkeit, die sie beschreiben. Sie erschaffen sie nicht imaginieren, sondern sie beschreiben sie.
Und das gilt, glaube ich, für die Gedichte, bei denen Tiere im Mittelpunkt stehen, ebenso für die, naja, geografischen Gedichte. Bei den Tiergedichten ist es so, dass die Tiere einerseits ganz konkret, realistisch beschrieben werden, ausgehend von optischen Eindrücken, aber auch gleichzeitig eine emblematische Qualität annehmen. Und bei den geografischen Gedichten ist oft auch der Ausgangspunkt tatsächlich ein konkreter Ort. Auch bei dem Gedicht Die Karte, The Map, wird diese Beobachtung, die, ja, das sind oft sehr phänomenologisch herangehende Texte, wird dann aber auch zum Absprung ins Imaginäre von Zeit zu Zeit.
Aber es gibt überhaupt keine Formeln, die man auf diese Gedichte anwenden könnte. Das finde ich auch das Faszinierende. Jede ist eigentlich eine eigene Welt. Und so konstant man diese Themen der Bewegung, des Sichbewegens, des Reisens findet, so findet jedes einmal zu seiner Form. Und es gibt insofern kaum Wiederholungen.
Was man beobachten kann, ob das nun die Aufzählung von Muscheln sind beispielsweise oder von den Namen von Pflanzen, findet eine Bewegung statt, die versucht immer wieder sich selbst auch ins Wort fallen, dabei den bestmöglichen Ausdruck zu finden. Tatsächlich hat man hier manchmal so dieses Verfahren der Correctio, dass sie sagt, from his lip, if you can call it a lip, oder somewhat like a box, no like several boxes. Also es ist immer ein Ring um das bestmögliche Wort in den Gedichten.
Und deswegen hat sie ja Jahrzehnte investiert, manchmal um ein einzelnes Gedicht fertig zu schreiben. Das Werk ist schmal und es wächst nur auf anderen Gebieten weiter. Sie hat auch Kurzgeschichten geschrieben, aber vor allem wachsen die Briefe um sie herum und Gespräche und was es da noch so alles gibt.
Sie hat sich sehr viel Zeit genommen, ne? Auch die Texte zu überarbeiten, was dazu geführt hat, dass sie ein sehr, sehr schmales lyrisches Oeuvre tatsächlich nur hinterlassen hat. Es sind ungefähr 100 Gedichte, die veröffentlicht worden sind. Und Robert Lowell hat ihr mal eine Ode geschickt, in der es heißt, do you still hang words in the air, 10 years imperfect? Also die Wörter, die in die Luft gehängt werden, mit Lücken dazwischen, um noch das bestmögliche Wort zu finden und den Platz offen zu lassen.
Womit ich mal noch nicht so zu Ende bin bei dieser Autorin, ist dieser Gegensatz zwischen einer Form, die streng zu sein scheint, wenn man genau hinschaut, kann man sie sehr schwer analysieren, aber die Wörter sitzen alle, also sie sitzen da, wo sie sitzen müssen. Und dann gibt es eben doch dieses erzählende Moment. Gregor Dotzauer hat jetzt sehr darauf abgehoben, dass eben das Beschreibende, das Statische. Aber es gibt ja doch diese starke Bewegung. Und es ist kein Wunder, dass sie Reisegedichte hat, weil es eben tatsächlich so etwas ist wie keine Geschichten. Aber es ist im Grunde sind es Stoffe, die diese Gedichte haben, die eigentlich man vielleicht eher bei einer Prosa-Autorin vermuten würde. Und wie kriegt sie das zusammen? Wie kommt das, dass man so eine strenge Form hat und doch diese narrative Bewegung?
Also ich glaube, dass die Reisegedichte selbst kaum von einem Ich leben. Da werden zwar Landschaften abgeschritten, Wege abgeschritten, alles andere sind dann vielleicht kleine Szenen, die aus ihrem Leben kommen, die aber trotzdem eine andere Bedeutung haben. Also ich möchte an ein Gedicht erinnern, das heißt In the Waiting Room, wo die 7-Jährige mit ihrer Tante zum Zahnarzt geht und hört, wie da gebohrt wird und so weiter. Währenddessen schaut sie eine National Geographic-Nummer an. Mhm. Und sie fängt dann an, laut zu wehklagen über die Schmerzen. Also im Moment löst sich alles auf. Also der Schmerz der Tante ist plötzlich der ihre. Die Lektüre des National Geographic flutet ihr das Hirn mit Reisen, die sie noch gar nicht gemacht hat. Und sie entdeckt, dass überhaupt ein Einzelner ist und gleichzeitig zu dieser Welt gehört, mit anderen zusammen. Das gehört zu dieser ungeheuren Beweglichkeit, die szenisch gefasst ist, aber nicht in dieser Szene aufgeht.
Aber was ja auch das Besondere bei ihr ist, sind diese sehr langen Formen. Und da gibt es dieses Gedicht über den Fisch oder auch über das Fischerhaus oder über die Tankstelle, das eine. Das sind ja schon Dinge, das ist ein Prosa-Setting, das Ganze. Aber es hat doch eine Form und ich bin noch nicht zu Ende. Ich kann es schwer analysieren.
Ich würde gerne kurz was zu Gregor Dotzauer ergänzen. Diese Situation im Wartezimmer ist für mich auch eine Situation, in der sie realisiert, dass sie einen Frauenkörper hat. Dass sie nicht nur ein Ich ist, sondern dass sie einen Frauenkörper hat. Und mir scheint, was das bedeutet für jemand, der dann später Beziehungen zu Frauen hat, geht irgendwie unter in diesem Nachwort, dass diesem Band sozusagen was aus meiner Sicht doch Wichtiges unterschlägt.
Es ist tatsächlich so, dass Steffen Popp, über dessen übersetzerische Leistung wir, glaube ich, noch reden können und ich glaube durchaus positiv, alles Biografische unterschlägt. Das eine ist, Maren Jäger hat es schon angesprochen, die Freundschaft zu Robert Lowell, die die prägende Freundschaft ihres Lebens war, zu einem Dichter, der ganz anders als sie gestimmt war, nämlich einem Confessional Poet. Das war sie überhaupt nicht in der Diskretion. Und das andere war die frühe Begegnung mit Marian Moore, die zu ihrer Mentorin wurde. Noch auf dem College, als sie im Vassar College an der Ostküste war. Und auch da hat sie schon gemerkt, ja, dass sie sich für Frauen interessiert, hatte auch Beziehungen, auch viele verweigerte Lieben, aber sie hat daraus eigentlich nie ein Thema gemacht. Und sie
man kann es lesen.
Ja, man kann es lesen. Also ich glaube, Adrienne Rich, die berühmte amerikanische lesbische Autorin, hatte sie dann früher sozusagen für sich vereinnahmt, ja, und das hätte ihr überhaupt nicht gefallen. Sie war ganz
diskret. Sie wollte auch nicht in Frauenanthologien auftauchen. Das hat sie sehr verweigert.
Und ich glaube, es ist nicht nur die Angst, die aus der Zeit geboren war, sondern wirklich der Unwille, sich mit dem Innersten zu öffnen. Und dass sie einen Körper hatte in dieser sonst an sehr, sehr körperlichen Dichtung, steht außer Frage.
Wir haben kurz angesprochen, diese dauerhafte Bewegung oder diese lange Zeit, die manche Gedichte gebraucht haben. Das, was wir gleich hören werden, davon gibt es 17 Fassungen, 17 Entwürfe, bis es dann zu dieser endgültigen Form kam. Warum haben Sie das ausgewählt, Gregor Dotzer?
Es gibt, glaube ich, nur zwei Gründe. Es ist relativ kurz und es ist ihr größter Hit geworden. Es ist zum Beispiel auch ein, das gibt es nur einmal in ihrem Werk, es ist eine sogenannte Villanelle. Das ist ein 19-zeiliges Gedicht mit 5 Terzetten und einem Quartett in einem bestimmten Reimschema. Sie werden das gleich hören, wie das funktioniert. Es gab in amerikanischen Dichtungen damals einige, die sowas gemacht haben. Theodore Rothke hat eins gemacht. Und das ist zum Beispiel eines der Gedichte, wo sich ein Hauch mehr Biografisches feststellen lässt. Und das war der Verlust ihrer letzten Freundin, die dann doch bis zum Tod bei ihr blieb, Alice Mathfessel, die auch das Erbe angetreten hat. Die hat sich zu einem Mann begeben und in diesem Moment des Verlusts hat sie darüber nachgedacht, was es überhaupt bedeutet hat, Dinge verloren zu haben. Und die Verluste waren immens. Sie hat mit 8 Monaten bereits ihren Vater verloren, ihn quasi nie kennengelernt. Die Mutter wurde darüber verrückt und ging, als sie 5 war, ins Sanatorium und kam daraus nie mehr raus. Ein Liebhaber, der sich in sie verliebt hat, hat sich umgebracht und hat ihr dann eine Karte geschrieben, Go to hell, Elizabeth. Also ich glaube, sie hat einige Dinge mitgemacht, die sie nicht vergessen konnte, die sie aber vergessen wollte, indem sie zum Beispiel auch schwer getrunken hat.
Birgitta Assauer.
Eine Kunst. Verlieren. Diese Kunst zu lernen ist nicht schwer. So viele Dinge, scheint, sind geradezu bereit für das Verlorengehen. Sie fehlen dir nicht sehr. Verlier was jeden Tag. Das Durcheinander verlorener Türschlüssel nimm hin. Die vertane Zeit. Verlieren. Diese Kunst zu lernen ist nicht schwer. Dann üb Verlieren weiter. Und verliere schneller. Orte und Namen und wohin deine Reise gehen sollte. Nichts davon schmerzt dich sehr. Ich verlor Mutters Uhr und sie, das letzte oder vorletzte dreier geliebter Häuser, gab ich preis. Verlieren, diese Kunst zu lernen, ist nicht schwer. Verlor 2 Städte, hübsche und größer, einige meiner Reiche, 2 Flüsse, einen Erdteil. Ich misse sie, aber nicht wirklich sehr. Selbst dich verlieren. Scherzende Stimme, Geste, die ich lieb, ändert nichts daran. Kein Zweifel, verlieren, diese Kunst zu lernen, ist nicht zu schwer. Auch wenn's so aussieht, schreib es wie Desaster.
Vielen Dank, Birgitta Assauer. Der Kontinent, den sie verloren hat, war natürlich Südamerika, denn sie hat sehr, sehr lange in Brasilien gelebt. Also wenn man es sozusagen geografisch interpretieren will. Hier in dem Fall im Englischen dieser Endreim Master Disaster. Das geht natürlich verloren in der Übersetzung von Steffen Popp. Was gibt es sonst dazu zu sagen zur Übersetzung? Vielleicht Gutes.
Ja, ich find,
weil man kann immer schnell natürlich.
Ich finde, wir sollten erstmal damit anfangen, dass es doch ein großes Verdienst ist, dass diese Ausgabe jetzt da ist und dass Steffen Popp sich die Mühe gemacht hat, die Gedichte zu sammeln, sie auch mit vernünftigen Nachweisen für die Erstveröffentlichung zu versehen, ein ausführliches Nachwort zu schreiben, das zumindest erstmal einen Einstieg in diese Welt der Elizabeth Bishop ermöglicht. Und so etwas war in deutscher Sprache ja nicht möglich. Im Grunde sagt einem, wenn man in der englischsprachigen Welt unterwegs ist, immer jeder, die ist so wichtig. Und im deutschsprachigen gab es nie ein Pendant dazu. Man konnte sie nicht lesen. Und das können wir jetzt. Und das gilt es auch zu feiern und auch zu danken.
Ich finde sie sehr solide. Ich finde sie vor allem im Großen und Ganzen fehlerlos. Das kann man, glaube ich, also ohne Missverständnisse, das kann man nicht von allen Übersetzungen behaupten. Und manchmal, finde ich, geht er ein Ticken raus aus der Syntax, die sie hat. Und sie ist eine Dichterin der Ordinary Words. Und er geht manchmal eine Stufe leicht höher und macht sie sozusagen schöner oder anspruchsvoller, als sie ist. Aber man kann diese Texte, glaube ich, ganz wunderbar auf Deutsch lesen und bekommt einen guten Eindruck von dem, was sie da macht.
Er hängt an manchen Stellen, da tut es ein bisschen weh, sehr stark am Partizip. Also wenn zum Beispiel dieses wunderbare Gedicht Invitation to Mrs. Marian Moore, was den Refrain hat, Please come flying, daraus macht er komm bitte, komma, fliegend, anstatt komm geflogen, was meiner Meinung nach naheliegender wäre tatsächlich. Mhm. Ich hätte schon gerne die weibliche Kadenz am Ende. Mhm.
Naja, manchmal, finde ich, fehlt ihm ein bisschen der Mut, sich dann auch mal zu entscheiden für eine Form, die vielleicht im Deutschen rhythmisch ähnlich ist. Und er will dann philologischer sein, als er ist. Eine gewisse Umständlichkeit gibt es schon auch in dem Sound. Also als er den Sound trifft beim Lesen. Ich habe mich entdeckt immer, ich wollte das Deutsche lesen, auch um erstmal so einen schnellen Ersteindruck zu bekommen. Und bin immer ganz schnell wieder auf die linke Seite gesprungen und habe doch das Englische vorgezogen. Und
aber diesen Vorteil haben wir einfach dadurch, dass es eine zweisprachige Ausgabe ist und bestimmt einer der schönsten Lyrikbände dieses Jahres, wie ich finde. Von Steffen Popp übersetzt, wie gesagt, die gesammelten Gedichte von Elizabeth Bishop im Hansa Verlag erschienen. Ja, jetzt machen wir einen Sprung. Wenn Elizabeth Bishop noch 1974 angefangen hat, mit Bestimmungsbüchern in die Natur zu gehen, weil sie ganz bestimmte Ausdrücke haben wollte für die Pflanzen, weil sie sie benennen wollte, so haben wir jetzt jemand, nämlich Ulf Stolterfurt, der aus den unterschiedlichen Sprachen sozusagen ein ganzes Projekt gemacht hat. Er ist gebürtiger Stuttgarter, Lyriker, Übersetzer und Verleger. Unter anderem übersetzte er Gertrude Stein. Er lebt in Berlin, unterrichtet Lyrik an diversen Instituten zwischen Leipzig, Biel und Kopenhagen. Wien, Hildesheim, glaube ich, ist er zurzeit. Er veröffentlichte sein Debütband 1998, davor natürlich bereits in Anthologien und Zeitschriften. Und ich würde ja sagen, er ist der große Inhaltsverweigerer, denn sein Projekt, 2006 ist der erste Band erschienen, dreht sich um Fachsprachen. Für Fachsprachen, ihren Sound, ich habe es eben kurz angesprochen, haben sich unterschiedliche Dichter immer wieder begeistern können. Was macht Stolterfurt mit den Fachsprachen, Jan Bürger?
Ja.
Oder was sind seine Fachsprachen?
Es ist
das ist ja jetzt
so.
Der fünfte Band.
Es ist ja so, das ist wirklich ein Lebensprojekt, ein Riesenprojekt. Der begann damit 1998, ein Band auf den Markt zu bringen, auf den kleinen Lyrikmarkt, der Fachsprachen hieß, was ja auch erstmal eine ganz schöne Behauptung war, zu sagen, wie jetzt Elizabeth Bishop kommt hier mit Blumen auf dem Cover daher. Das geht mit Fachsprachen nicht, denke ich, oder schwieriger, so etwas zu machen. Es ist erstmal ein ziemlich starker Auftritt und hat dann auch schon angekündigt, das wird 9 Bücher geben, die Fachsprachen heißen. Und diese 9 Bücher werden jeweils aus 9 Zyklen mit 9 Gedichten bestehen.
Also Konzeptkunst.
Und, tatsächlich Konzeptkunst. Das könnte alles ziemlich anstrengend sein. Und in der Tat gilt Ulf Stolterfurt, ist ja auch berühmt geworden als jemand der jüngeren Vertreter eben der experimentellen Richtung der sprachreflektierenden Avantgarde, die es im Grunde im deutschsprachigen Bereich ja seit dem Dadaismus, seit August Stramm, seit Kurt Schwitters und seit dem radikalen Expressionismus immer gab und wo es dann eben so auch teilweise populär gewordene Vertreter wie Jandl oder Pasteur gab oder Franz Mohn. Und in diese Kette hat er sich erstmal natürlich eingeschrieben, aber das Schöne und das, wie ich finde, wirklich Interessante und Originelle an ihm ist, dass vielleicht kann man es fassen über eine Erlebnisfunktion. Wenn wir uns Gedichte anschauen, wie die von der Bishop, dann rekurrieren die doch ganz stark bei allem, was wir gesagt haben, doch auf Erlebnisse. Es gibt das biografische Moment und es gibt natürlich auch das, was den Zugang leichter macht. Es gibt die Abbildung, es gibt das Wiedererkennbare und es gibt die Verknüpfung zwischen der Welt des Alltags und der Welt der Sprache, die da ist. Bei Stolterfurt ist der Erlebnisbegriff jetzt ein völlig anderer. Es ist so, dass er diese Verbindung erstmal kappt, so wie es für die Avantgarde normal ist. Also es gibt diesen Bruch zwischen der Welt auf der einen Seite und dem Wort auf der anderen Seite. Aber was er dann tut, ist, dass er eben Fachsprachen nimmt, das sind Sprachvorräte, das kann Rotwelsch sein, es kann Jägerlatein sein, es können geografische Bücher sein, es können psychologische Fachbücher sein oder es kann eben wie dem neuen Band auch einfach können gewisse Idiome von großen, bekannten Dichtern sein, dass er sich zum Beispiel einfach das Gesamtwerk von Else Lasker Schüler nimmt und das als eine Fachsprache Else sozusagen nimmt und neu montiert. Also aus diesen Fachsprachen montiert er neue Texte Und diese Texte, wenn wir bei meinem Erlebnisgedanken bleiben, diese Texte sind so virtuos, so furios, so schräg, manchmal auch so schrill, dass in dieser Sprache, die man erlebt, es eben tatsächlich ein Erlebnis der Sprache gibt. Also das ist dann durchaus wieder sehr sinnlich.
Das ist was Leute mit viel Gewinn lesen, weil sie sich freuen, weil es Humor gibt, weil es schräge Momente gibt. Das alles ist da. Man hat das Gefühl, es steckt auch voller Ironie, was ja eigentlich nicht wirklich sein kann.
Ja, vielleicht kann ich doch mal eine Strophe ein bisschen erklären. Also er nimmt dann zum Beispiel Fachsprache Gottfried Benn, ein bisschen mit Else Lasker Schüler reingeschossen. Also diese ganz bekannte Zeile, aber wisse, ich lebe Tiertage. Das ist von 1913, damals an Else Lasker Schüler gerichtet. Er nimmt dann ein zweites bekanntes Gedicht. Das ist dieses mit, oh, dass wir unsere Ur-Urahnen wären, ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor. Das ist Benn, es klingt schon ein bisschen schräg, aber es ist der expressionistische Benn. Und jetzt lese ich einmal eine Strophe vor, was er daraus macht. Und vielleicht bekommen Sie dann ein Gespür dafür, was da passiert. Also Stolterfurt heißt dann. Geh davon aus, dass ich Schleimtage lebe. Ich bin eine Stunde aus Klümpchen. Nachts findet Ausfällung statt. Mein Traum ist der Traum eines toten Befruchters. Geh davon aus. Wenig nur weiß ich deshalb zu sagen, es ist so warm an deiner Scham. Ich reiche gerade so dran. Dieses, es ist so warm an deiner Scham. Da gibt er dann in einem Karlauer fast, gibt er dem Ben auch seine ganze Obszönität wieder. Er gibt ihm auch ein bisschen das Totige, was dieser frühe Ben hat. Und auch das Sperrige. Während die meisten Ben-Leser ja heute doch eher den späteren Ben im Ohr haben, der ja manchmal auch ein bisschen gefällig ist. Manchmal sogar auch ein bisschen kitschig, könnte man sagen.
Jan Bürger hat recht, dass es eine Dichtung ist, die ganz aus der Sprache kommt, ganz aus der Bewegung der Sprache. Und dennoch schafft sie es natürlich nicht, diese Verbindung zur wirklichen Welt zu kappen. Ich glaube sogar, man muss erstens relativ viel wissen, um das genießen zu können. Sie müssen einiges wissen über Musik zum Beispiel. Sie müssen wissen, wer Anton Webe und Arnold Schönberg ist und Sun Ra oder wer immer an seinen Heroen darin vorkommt. Das ist nämlich ein großer Musikbegeisterter. Und, das möchte ich aber vor allem betonen, gibt es eine ganze Menge Landschaften auch in diesen Gedichten. Und wenn Sie nicht wissen, dass Heslach bei Stuttgart liegt oder dass man hier in diesem Villa Massimo-Gedicht hier Straßen heruntergehen kann von der Villa in Seitenstraßen hinaus, dann übersieht man etwas. Und ich glaube, er würde das gerne alles draußen haben, aber es geht nicht, weil es kein mimetisches Schreiben gibt.
Ja, das weiß er natürlich, aber ich stimme dem zu, aber ich würde das Müssen durchstreichen. Das ist durchaus hilfreich oder ist eine Chance, sich diesen Texten zu nähern, wenn man weiß, was Heslach ist. Wenn man sich aber einfach mit stolzer Furt einfach mal Heslach vorsagt und einfach mal das als Klang nimmt, als Sound. Heslach gar nicht schlecht, da steckt viel drin.
Es ist ja ganz lustig, dass als er den Hochelpreis für Holzrauch über Heslach bekam, also ein Band, der aus diesem Fachsprachenkonzept ein bisschen ausgekoppelt ist, dass alle juchzen und sagen, hurra, jetzt wird's autobiografisch, endlich haben wir mal irgendwie Sinn und Gehalt.
Als er diesen Preis gekriegt hat, mein Jäger, da hat er mal was ganz Schönes dazu gesagt, nämlich Fake ist das Hauptelement in Holzrauch über Heslach. Das Autobiografische ist fake, dieses Ethnografische ist fake. Und dann ist natürlich die Frage, diese endgültige Absage ans Authentische ist die eine Seite. Aber was lese ich da?
Na, man liest, wie man bei Ulf Stolterfurt sehr oft liest, Sprachlabore sind diese Texte. Ne? Und Sie hatten gerade von Sinnverweigerung gesprochen. Das ist ja auch eine Verständnisverweigerung, zumindest auf den ersten Blick. Er macht eine ganz schöne Unterscheidung zwischen schwer verständlichen und unverständlichen Gedichten und sagt, schwer verständliche Gedichte haben immer diese Schwierigkeit, die wollen verstanden werden, die wollen eine große Anstrengung, dass ich wirklich alle Bezüge auflöse und alle Anspielungen erkenne. Und das setzt mich als Leser wahnsinnig unter Druck und das unverständliche Gedicht lädt zum Spiel und zur Assoziation ein. Also das Mussverständnis, ein Wort von Hans Till gebrauchen, wird quasi freigegeben zu einem Verstehen können oder Verstehen wollen, wenn man möchte.
Da gibt es aber auch die unterschiedlichsten Ausprägungen wieder in diesen Gedichten. Also sein großes Programm war ja mal Steigerung der Komplexität bei gleichzeitiger Verringerung der semantischen Anteile. Das gibt es bis zu eben dieser eleganten Unverständlichkeit. Und gleichzeitig spielt er aber auch mit Wissenschaftssprachen. Also für mich zum Beispiel haben diese Gedichte über Gegenstände frappiert. Er ist Linguist auch und kommt aus so einer analytischen Schule. Saul R. Kripke kommt hier vor zum Beispiel. Und wie er so eine Wissenschaftssprache ist, muss ich dieses schreckliche Wort gebrauchen, dekonstruiert, teilt uns eine Menge darüber mit, wie wir vermeintlichen Beschreibungen von Sachverhalten auf den Leim gehen, die durch ein winziges Widerwort uns sofort zu entgleiten beginnen.
Die Sprache guckt einem ganz plötzlich an.
Referenz ist was, was Ulf Stolterfuhr sehr, sehr suspekt ist. Also man merkt den Gedichten an, dass er auch sprachphilosophisch geschult ist. Da steckt irgendwie Wittgenstein drin, Frege, Peirce. Also das Spiel geht wirklich aufs Ganze, was die Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts angeht.
Ja, aber das Schöne bei ihm ist doch, dass er sozusagen ein ganzer Mensch in seiner Dichtung bleibt und die akademische Bildung mindestens genauso bedeutend oder wichtig ist wie der Stammtisch und dass er eben einen ungeheuren Spaß hat daran. Und manchmal vielleicht auch dann, gerade Sprachkritik hatte vielleicht noch eine ganz andere Dimension, wenn sie noch unterfüttert ist von diesem Stammtischton, der da ist. Und das beides kritisiert sich dann gegenseitig. Und es ist tatsächlich auch eine Dichtung, ich glaube, die ist schwierig, klar. Und Stolterfurt hat ja auch einen eigenen Verlag, der so einen sagenhaften Werbespruch hat. Er geht, glaube ich, mit schwere Lyrik für sehr viel Geld. Dann ist es Brüderich Press. Das ist also sein Verlag. Dieses Programm schwere, es muss schwer sein, es muss teuer sein. Also alles, was man eben normalerweise versucht, wie Lyrik muss leicht und irgendwie sinnlich und so sein, das wird alles vom Tisch gekehrt. Aber es macht einen ungeheuren Spaß, diese Texte laut zu lesen.
Nochmal zu diesem sprachphilosophischen Programm. Das Schöne ist ja, dass es nicht theoretisch entfaltet wird in den Gedichten, sondern dass die Gedichte es selber vorführen, diesen Zweifel an den Möglichkeiten von einem direkten Verstehen und dabei sehr, sehr viel Spaß machen und wirklich auch ins volle Leben greifen. Und selbst da, wo die Helden der neuen Musik zitiert werden von Anton Webern über ihre Erben Luigi Nono, heißt dann ein Luigi Nono, es gibt nur ein Luigi Nono, ein bisschen Fußballstadion-Sound.
Telemann 1. Schon in der allerersten Nacht kam wohl das Weh in die Welt. Und das Ach. Ein bisschen dringlicher womöglich das Ach. Mit einem vernehmlichen Ächzen kam das Ach. Mit einem Seufzen, einem Wimmern. Und war beim ersten Licht schon groß und schön und ungeschlacht. Wir lieben das Ach, weil uns das Ach erlösbar macht. Heiße Tränen und Hochnot sind härtestes Brot. Händeringend Zeit verbringen. Halb, halb will uns die Plackerei, die stete Plage nun entseelen. Gut, gut, gefolgt von einem Ruf aus frommen Kehlen. Textteile fehlen, Textteile fehlen. Und hätten wir das Ach nicht gewonnen, wir hätten buchstäblich gar nichts gewonnen und müssten ungerettet bleiben. Fangen wir vielleicht noch einmal ganz von vorne an. Ich wäre nun ein Wandersmann. Der Weg verliefe augenscheinlich quer zur Welt, hinauf zum Ewigen, das zählt. Textteil fehlt. Etwas quält. Textteil fehlt. Aber dann beachtlicher Auftritt des Ach. Die Szene scheint uns wunderbar verändert. Von überaus herrlich mehr so in Richtung beschwerlich. Viel tiefer scheint plötzlich der Sand und dumpfest brütend erfährt man die Hitze. Von Regengüssen geht die Rede, von Elend und allgemeinen Verdrüssen, von Ungewittern, die sich aufzutürmen pflegen, von Stürmen und Stürzen, von lauernden Räubern, die dein Leben zu verkürzen trachten und noch nichts von den bösen Hunden erzählt. Textteil fehlt und der Angst, dass Gott von alledem nichts höret. Zeit, sich ein wenig vom Urtext zu lösen, was den lyrischen Spielraum entscheidend vermehret. Auf dieser Bahn bist du von Tränen frei. Ein klein bisschen Fuchteln sei auch mit dabei. Mehr dazu höchstwahrscheinlich in 2.
Danke, Birgitta Assauer. Das war aus den Fachsprachen Nummer 42. Und in was für einen Kontext, Jan Bürger, gehört das?
Die Überschrift ist ernst zu nehmen. Telemann. Es gibt Telemann 1, 2, 3. Und offenbar ist hier Material tatsächlich verschnitten, was eng zusammenhängt mit den Texten zu Kantaten von Telemann, von den Barockkomponisten. Und man hört, das Ach ist natürlich im Barock sehr wichtig, sowohl in der Lyrik als auch im Gesang. Es ist auch singbar. Das ist auch ein Element, was wir noch gar nicht betont haben. Diese Gedichte sind ja formal sehr ausgearbeitet, sind tatsächlich singbar bei aller Absurdität der Inhalte. Und ich finde, ja, allein schon, wie er es hier schafft, eben von dem Ach, auch was dann eine Anrufung Gottes ja meist ist, ist der höheren Prinzipien, zu einem Ich zu kommen, was im Barock weiß Gott noch nicht so verbreitet ist, und das Ich dann wieder unterlaufen zu lassen vom Ach, da merkt man, da hat er sich sehr mit dem barocken Denken, mit der barocken Weltsicht auch beschäftigt und bringt das hier in ein doch sehr modernes Gedicht, was aber einen altmodischen Sound hat.
Also es gibt ja viele Kontexte. Also mein Lieblingszyklus ist vielleicht auch der in der Gestalt einer isländischen Sage eine Berliner Lyrikszene, die ich allerdings nicht wiedererkennen kann, zu beschreiben versucht und wo er diesen ganzen Aufwand an Namen und Beziehungen und Neidereien und Schlachten und Eitelkeiten versucht, in einen legenden, mythologischen Ton zu tauchen. Das ist so hinreißend witzig. Also das hat mir großen Spaß gemacht.
Der große Holmgang in Strophen heißt es. Und wenn wir gerade bei Lieblingsgedichten sind, ein fantastisches heißt auch Sola Scriptura, Fade In, wo er es wirklich schafft, Luthers Rechtfertigungslehre, Sola Scriptura und Sola Gratia irgendwie in die Gestalt von einem Battle Rap zu gießen. Also es macht eine große Lesefreude.
Auftragsarbeit übrigens gewesen zum Lutherjahr.
Sind viele dieser Texte Auftragsarbeiten, aber das tut der Sache tatsächlich gar keinen Abbruch. Und das war auch bei den früheren Fachsprachenbänden nicht viel anders. In dem Gedichtband versammelten Gedichte stammen aus den Jahren 2009 bis 2015. Und das ist jetzt, das sollte man vielleicht auch mal sagen, der 5. Fachsprachenband. Das Projekt ist auf 9 Bände angelegt. 20 Jahre lang läuft das. Also rechnen wir noch 20 Jahre dazu, dann ist Ulf Stolterfurt 65, wenn er im gleichen Tempo weitermacht, bis es zum Abschluss gebracht haben wird.
Ja, die 4 vorherigen Bände sind bei Urs Engeler erschienen, der nun nicht mehr im Netz verlegt. Und deshalb sind Ulf Stolterfurts Fachsprachen 37 bis 45 jetzt bei Cookbooks Berlin erschienen. Alle Angaben zu den Titeln, die wir in dieser Sendung besprechen, finden Sie übrigens auch auf der Website von Deutschlandfunk Kultur. Marn Jäger hat eine Empfehlung mitgebracht, und zwar Ernst Herbeck. Er ist 1991 gestorben in der österreichischen Landesklinik Gugging, in der er die meiste Zeit seines Lebens verbracht hatte. Tausende von Gedichten hat er 2 Jahre vor seinem Tod zur Archivierung übergeben. Und W.G. Sebald etwa las Herbeck, wie er berichtet, um seinen Kopf zu lüften. Er sah ihn als jemanden, Zitat, der wohl weniger das Sendungsbewusstsein des Menschensohns als die Trauer der Verachteten in sich spürte. Marn Jäger, was hat Sie an Ernst Herbeck fasziniert?
W.G. Sebald war ja nicht der Einzige, der von ihm fasziniert war. Dazu gehören auch Leute wie Friederike Mayröcker, Ernst Jandl, Elfriede Jelinek, Reinhard Priesnitz oder auch Clemens Setz. Und was das Fantastische an den Gedichten von Ernst Herbeck ist, ist, dass er in einer radikalen Ökonomie, Beschränkung, Ultra-Kurzgedichte schreibt, selten länger als 10 Zeilen, aber innerhalb dieser 10 Zeilen wirklich die Fundamentalien und auch die Grenzen des poetischen Terrains auslotet. Und das Ganze mit einer anarchischen Syntax, Orthographie und einer, man ist fast versucht zu sagen, verrückten Bildlichkeit, die oft aber von so frappierender Evidenz ist, dass man wirklich atemlos wird. Und vielleicht sollte ich kurz zu diesem Stichwort Ökonomie und Unfreiheit und Beschränkung was zu dem Zeremoniell sagen, in dem die Gedichte entstanden. Dazu ein kurzer Auszug aus der Zeitreihe Mein Jahrhundertbuch. An einem Spätsommervormittag des Jahres 1960 legte ich einen Zeichenkarton von der Größe einer Postkarte vor ihn hin, reichte ihm meinen Kugelschreiber und sagte: Bitte, Herr Herbeck, schreiben Sie ein kurzes Gedicht mit dem Titel Der Morgen. Herbeck besann sich kurz und schrieb: Der Morgen, der Feenwind, da sich im Schnee die Mähnen treffen, Amseln pfeifen her im Wind und fressen. Von nun an bat ich Herbeck immer wieder, viele Jahre hindurch ein Gedicht zu schreiben. Alles spielte sich genau in der gleichen Weise wie beim ersten Mal ab.
Also ein Titel musste sein, Leon Navratil war das, der Psychiater. Und ohne den Titel ging es nicht. Das
ohne
war der Auftrag.
Ohne den Titel ging es nicht. Das war der Auftrag. Und es waren wirklich Schreibaufträge, Schreibaufgaben in der Situation des Arztbüros innerhalb relativ knapper Zeit. Und in dieser totalen Unfreiheit der Situation ist es Herbeck gelungen, eine poetische Autonomie zu entfalten. Und für ihn fand Sprache auf dem Papier statt. Er war, muss man dazu sagen, mit einer Lippenkiefer-Gaumenspalte zur Welt gekommen. Also das Sprechen, die gesprochene Sprache war für ihn Zeit seines Lebens verstellt oder zumindest stark erschwert. Deswegen hatte er die Möglichkeit, in diesem Raum gewissermaßen zur Sprache zu finden. Und in diesen Ultra-Kurzgedichten, die da entstanden, tritt gewissermaßen das Unwillkürliche, das Unherstellbare direkt hervor, was die Surrealisten beispielsweise erstmal versuchen mussten, durch irgendwelche intrikaten Experimente herauszukitzeln. Man sollte vielleicht noch kurz zur Biografie sagen, er ist 1920 im niederösterreichischen Stockerau in der Nähe von Wien geboren worden und ist mit der Diagnose Schizophrenie nach Gugging gekommen, weil er Stimmen gehört hat, weil er sich ferngesteuert glaubte. Und Psychiatrie 1940, das bedeutete Insulinschocks und Elektroschocks. Und dann fand er in Gugging eben eine Heimat in diesem Haus für Künstler. Und Leo Navratil hat nicht nur den Begriff zustandsgebundene Kunst geprägt, sondern er hat auch die erste Künstlergeneration in Gugging gefördert. Ernst Herbeck ist 91 gestorben mit 70 Jahren und posthum sind 3 Sammlungen mit Gedichten erschienen, 92 bei Residenz, 2002 bei Brandstätter in Wien und eben dieser Band, Ernst Herbeck, der Hase, Jung und Jung, alle 3 mittlerweile leider vergriffen.
Es gibt natürlich die Möglichkeit, vergriffene Bände auch im Netz zu finden. Sie, Jan Bürger, haben eine Gemeinschaftsarbeit ausgewählt. Nichts, was vergriffen ist, sondern was ganz neu erschienen ist. Eine Kombination von Bildern, genauer Zeichnungen von Gerhard Richter und Gedichten von Amir Eschel, einem in den USA lehrenden Literaturwissenschaftler und Dichter. Es sind dichte, wenn nicht durchgängig dunkle, so doch sehr entrückte Strukturen mit so traumähnlichen Hell-Dunkel-Effekten. Und man fragt sich natürlich, was kann in so einer Zusammenarbeit das Bild, was kann das Gedicht?
Es ist im Grunde das Dokument eines Gesprächs. Und das Gespräch fand offenbar so statt, dass der weltbekannte Maler, der weltbekannte Künstler von einem anerkannten, aber eben nicht weltbekannten Literaturwissenschaftler und Dichter besucht wurde, weil es diesen Dichter Amir Eschel eben nicht losließ, wie Richter versucht, das Nicht-Abbildbare doch zu malen oder weiterzumalen an dem Punkt, wo man Themen verhandelt, sich Themen widmet, die man eigentlich nicht darstellen kann. Und das kulminiert alles bei Richter in dem berühmten Birkenau-Zyklus, von dem inzwischen auch die fotografische Version im Bundestag hängt. Es gibt wenige Fotos, die am Rande eines Krematoriums in Birkenau gemacht sind. Die wurden in einer Zahnpastatube aus dem KZ geschmuggelt. Und diese Bilder sind sehr eindrucksvoll. Und Richter hatte diese Bilder kennengelernt, die relativ spät publiziert wurden. Ich glaube, es war 2007. Und hat versucht, das bildnerisch umzusetzen und kam dazu, dass das nur in die Abstraktion gehen kann. Parallel dazu gibt es eben auch einen Zyklus von Zeichnungen, der etwas Ähnliches versucht. Da gibt es ganz klar immer diesen Bezug auf die Shoah, auf Auschwitz, auf die größten Verbrechen des 20. Jahrhunderts, die die ganze Menschheit nicht unschuldig hinterlassen haben. Und dann kommt eben dieser damals noch recht junge Mann, der in Israel aufgewachsen ist, der in Deutschland studiert hat, der über Paul Celan promoviert wurde in Hamburg, der inzwischen auch wirklich perfekt dreisprachig zumindest ist, also Ivrit und Deutsch und Englisch, kommt und versucht, ein Gespräch über das Sagen des Nichtsagbaren mit diesem Maler zu führen. Der wiederum gibt eben dann diese Skizzen. Der jüngere Mann beginnt, Gedichte zu schreiben, diesen Zyklus von Gedichten, den wir jetzt haben, gibt dem wiederum Richter. Und Richter verändert die Anordnung seiner Zeichnungen, verändert wohl auch die Zeichnung etwas. Und das Produkt, was wir jetzt haben, ist dieser Band, der einfach heißt Zeichnungen, wo man auch eine Annäherung hat, dass die Zeichnungen von Richter, die sind sehr fragil, also das ist tatsächlich Graphit mit einzelnen Strichen. Man hat den Eindruck, man hat da fast so etwas wie Schriftzeichen, die man gar nicht entziffern kann, die man auch nicht entziffern soll. Und die beiden versuchen eben diesen Dialog über das, was die Verletzung, die zu groß ist, um über sie tatsächlich ein Ausdrucksmittel zu finden, diesen Dialog zu dokumentieren. Und das ist dieses Buch. Und dieses Buch ist zwar ganz neu, aber das war auch sofort vergriffen, wahrscheinlich natürlich wegen der Zeichnung von Richter, aber es ist jetzt gerade nachgedruckt worden und wieder verfügbar.
Gerhard Richter und Amir Eschel, Zeichnungen heißt das Buch. Es ist erschienen im jüdischen Verlag des Surkamp Verlages. Die Gedichte sind zweisprachig, Deutsch und Hebräisch, abgedruckt. Und jetzt kommen wir zu Leonard Cohen. 82 Jahre alt war er, als er 2016 starb. Kurz zuvor erschienen war da der Band The Flame, die Flamme, der jetzt zweisprachig auf Deutsch vorliegt. Was ist es? Abschiedsgesang, Abschiedsrede, wie der Verlag das angekündigt hat, Vermächtnis eines Sängers, eines Dichters, eines Malers. Maren Jäger, wo liegt der Schwerpunkt?
Das ist sicherlich alles, was Sie sagen, Frau Walzer. Abschiedsrede, Abschiedsgesang, Vermächtnis, das literarische Vermächtnis. Vielleicht sollte man kurz vorausschicken, dass das musikalische Vermächtnis, nämlich das Album You Want It Darker, tatsächlich von Cohen noch selber fertiggestellt wurde. Das Album erschien 3 Monate vor seinem Tod. Das literarische Vermächtnis hat er selber nicht mehr vollenden können. Er hat daran gearbeitet bis wirklich zum letzten Atemzug, wenn man dem Vorwort seines Sohnes Adam Glauben schenken darf. Das Schreiben war für ihn tatsächlich die Flamme, die es am Leben zu erhalten galt. Der Band besteht aus 3 Teilen. Im ersten Teil finden sich 63 unveröffentlichte, noch unbekannte Gedichte von Leonard Cohen aus insgesamt 3 Jahrzehnten, also da wird ein sehr großer Zeitraum abgesteckt. Der zweite Teil sind Lieder aus den letzten 4 Alben und Teil 3 sind erstmals veröffentlichte Auszüge aus Notizbüchern von Leonard Cohen, wo er raue Mengen von gefüllt und mit kurzen Notaten angefertigt hatte. Dazu eine Reihe von Selbstporträts. Es gibt offensichtlich über 300 in dem Nachlass und 60 Selbstporträts und Skizzen haben in diesem Band Eingang gefunden. Daneben so ein paar Sachen wie eine Dankesrede zur Verleihung des Prinz von Asturien-Preises oder einen Mailwechsel mit einem Freund, der tatsächlich bis kurz vor Cohens Tod reicht.
Was mich jetzt als erstes interessiert, ist natürlich, sind denn die Gedichte, die in diesem Band sind, tatsächlich wie Gedichte zu lesen? Also Lyrics sind ja immer auf den Gesang hingeschrieben, auf die Musik hin angelegt und hat man nicht zwangsläufig die Stimme im Ohr oder das Rumpeln des Rhythmus?
Das bleibt nicht aus, dass wenn man einmal die Bariton- oder später dann wahrscheinlich Bassstimme von Leonard Cohen gehört hat, dass die sich über alle seine Texte legt. Das ist nicht zu verhindern, aber tut der Sache tatsächlich auch keinen Abbruch. Seine Lyrik und seine Musik haben viele Dinge gemeinsam, zum Beispiel eine äußerste Sparsamkeit und Reduktion, ne? Also ein gewisser Minimalismus, genau so wie er seine Musik eigentlich, seine Gitarrenmusik, sein Gitarrenspiel auf 6 Akkorde zurückführt, lebt auch seine Lyrik von radikaler Vereinfachung, vom Rhythmus, von Wortwiederholung, von einem relativ begrenzten Set an schweren Vokabeln, auch einem Grundvokabular der Lyrik und auch den existenziellen Fundamentalthemen der Dichtung. Also es geht um Liebe, Sex, um Gott, Transzendenz und um Tod.
Ich habe mich eine Sache gefragt. Natürlich, wenn man das liest, auch die Songs liest und auch die späten Platten kennt, der hatte ja am Schluss, es war ja kein Bass mehr, das war ein Sub-Bass eigentlich. Es war noch tiefer als ein Bass. Und dieser merkwürdige eher Sprechgesang, der das war, klar, das hört man sofort mit, man erinnert sich daran. Aber ich habe versucht, mir vorzustellen, wie es wäre, diese Texte zu lesen ohne diese Kenntnis. Und dieser Ton wie eine tiefe Pauke, das ist tatsächlich auch angelegt. Also er hat eine wahnsinnige Vorliebe für O- und U-Vokale und für diese tiefen, tiefen Sounds. Had to go crazy to love you. So. Es geht ganz tief runter und das ist auch in den Texten angelegt. Und das ist vielleicht auch das, was sie ganz gut macht.
Es sind, Sie haben vorhin die Frage gestellt, sind das jetzt Lieder oder Gedichte? Was die Abgrenzung zwischen beidem angeht, hat er selbst im Laufe seines Lebens völlig unterschiedliche Antworten gegeben. Also darauf kann man sich nicht verlassen. Es sind auf jeden Fall Texte eines Troubadours, und zwar der sich auf die Troubadour-Lyrik tatsächlich in vielem auch bezieht. Aber es sind vor allem Texte um jemanden, der Schreiben eigentlich als das Wichtigste in seinem Leben betrachtet hat. Er war auch Musiker, als solcher natürlich sehr viel erfolgreicher sogar. Aber er hat sich in seinen handwerklichen Fähigkeiten immer als jemand gesehen, der geschrieben hat. Und ihm hier in die Werkstatt gucken zu können, in verschiedenen Textfassungen, auch die das Buch durchspielen von diesen Notizbüchern, die dann manchmal zu fertigen Liedern werden, ist eine ungeheuer spannende Angelegenheit.
Und er hat, bevor sein Debütalbum Songs of Leonard Cohen 68 erschien, hat er schon 2 Gedichtbände vorgelegt. Also eine reiche lyrische Produktion begleitet eben auch das musikalische Werk. Und tatsächlich würde ich auch diese Grenze gar nicht so scharf ziehen. Und tatsächlich dichtet und singt Leonard Cohen eigentlich immer nur ein Lied, ein langes Lied. Und dieses Lied ist vielleicht, wenn Sie so wollen, das hohe Lied des 20. 21. Jahrhunderts. Es ist durchaus popkompatibel. Das wird ihm vielleicht auch von einigen Puristen durchaus immer vorgeworfen. Aber es ist getragen von einem sehr, sehr hohen Ethos.
Und von Brechungen, von unendlichen Brechungen. Also der hohe Ton, die Transzendenz, die Sie angesprochen haben, oder das Spirituelle, das endet dann ganz oft mit so einer bösen Wende und platscht gewissermaßen auf. Das ist doch auch ganz typisch, oder lesen Sie es anders?
Es gibt sehr viele ironische Brechungen in den Gedichten. Oft ist es eine Selbstironie, die da zum Tragen kommt, auch eine Selbstverkleinerung, die zum Teil sehr, sehr krass ausfällt. Und es kann innerhalb weniger Verse ein Umschlag kommen von Gebet zu äußerster Blasphemie.
Ich glaube, dass sich diese Selbsterniedrigung im Alter einfach sehr verstärkt hat. Die gab es am Anfang in diesem Zug nicht. Und er macht sich lächerlich sozusagen über die Mechanismen, denen er immer wieder folgt. In dieser ja, libidinösen Getriebenheit, die auch noch den alten Mann offenbar ausmacht und wo er über sich selber lachen muss. Und
I'm very skillful, you'll forget that I'm old, heißt es an einer Stelle.
Und es gibt zum Beispiel so eine ganz wunderbare Szene am Ende eines Gedichts, wo er sagt, lass mich nicht nochmal anfangen. Dieses Bild von dieser Frau, die ich da gut finde, mache ich weg. Aber was mache ich? Ich habe ein Foto von ihr. Ich verschiebe es mal in den Papierkorb auf dem Computer. Aber da lösche ich es noch nicht raus, ja, für den Fall, wenn ich es nochmal brauchen könnte. Und das sind so Momente, die in hohem Maße selbstironisch sind.
Es ist ja manchmal gar nicht nur Selbstironie, sondern das ist noch eine Stufe härter. Das ist tatsächlich Selbstverwerfung. Ja. Selbstverwerfung, wie man es aus tiefen, melancholischen, depressiven Phasen kennt. Und das gibt es auch sehr oft. Das ist ja im Grunde, man kann sagen, er verkleinert sich, wie Maren Jäger es vorhin gesagt hat, aber es ist tatsächlich so, er stellt sich vollkommen in Frage. Und das gibt dem Band auch eine Größe natürlich. Und das ist offenbar ernst gemeint. Damit meint das genauso ernst wie mit dem Einschießen von sexuellen Momenten, was manchmal auch etwas unvermittelt hineinkommt.
Leonard Cohen ist aber auch bereit, sich selber als Hure zu bezeichnen in einem Gedicht. Und diese Demut, die aus allen Texten spricht, richtet sich weniger auf sich selber als auf die Objekte oder Menschen, die er preist.
Aber was ist das? Was ist diese Demut, die Sie bei ihm finden oder die auch Gregor Dotzau ja bei ihm rausliest? Das hätte ich gerne noch ein bisschen genauer.
Mir fällt da der Begriff aus der antiken Rhetorik, genus humile, ein. Das bezeichnet eigentlich den schlichten Stil, der mit wenig Redeschmuck auskommt. Das trifft auf Cohens Gedichte zu, aber auch in dem Sinne humile wirklich von humble. Also er erniedrigt sich vor Gott, er erniedrigt sich auch durchaus vor den Frauen oder vor seinen Mitmenschen. Und darin liegt eine Wahrhaftigkeit, ein Ethos, eine Eleganz, die auch diesen Dichter und Sänger auszeichnet in dieser Zeit, die übrigens auch einmal sehr herrlich explodiert in einem Gedicht auf Kanye West, was in diesem Gedichtband zu finden ist zum ersten Mal, was übrigens auch in den sozialen Medien auf Twitter und Facebook die Runde gemacht hat. Das Gedicht heißt Kanye West ist nicht Picasso und das Ganze wird in einem Battle-Rap ausgetragen gegen diesen wirklich nicht mit einem kleinen Ego gesegneten Rapper, der von sich behauptet hat, er sei so groß wie Picasso, Michelangelo, Steve Jobs und der wird quasi aus dem Grab raus im Battle-Rap von Leonard Cohen besiegt und das hat schon einigen Wumms.
Und diese Demut hat es natürlich auch mit seiner religiösen Prägung zu tun. Also es vermischt sich wirklich ein starkes jüdisches Element, was man in den frühen Gedichten vor allem hat, aber auch hier immer wieder bekommt. Es ist ein alttestamentarisches, christliches Bild und es ist dazu eben noch ein Zen-Bild des
Menschen.
Der im Zen-Kloster
war, ne?
Also er ist einerseits Gast auf Erden nur und das kommt alles dazu, sich in seiner Rolle als Mensch klein zu machen.
Er fragt sich ja, was immer meinen Platz in der Anthology of English Literature geschah. Wird er ihn haben, diesen Platz in der Anthologie der englischen Literatur?
Ich denke auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall ein Teil der kanadischen Literatur, bereits jetzt in allen Literaturgeschichten. Er wurde eingeführt, das sollten wir vielleicht noch sagen, von einem Herrn, der ja auch manchmal vorkommt, Irving Layton, der als der größte kanadische Dichter des 20. Jahrhunderts gilt, der bei uns leider überhaupt nicht übersetzt ist. Weil er weiß, was er macht, weil Cohen das Handwerk beherrscht, wird er auch Bob Dylan, glaube ich, übertreffen, was den Nachruhm in Bezug auf die Dichtung angeht. Über das andere wage ich nicht zu spekulieren.
Bevor wir jetzt was hören von Birgitta Assauer, einen ganz kurzen Abschnitt nur. Übersetzt ist dieser Band von 12 jüngeren, wie es heißt, Lyrikerinnen und Lyrikern. Das ist sehr unterschiedlich gelungen. Manche halten sich wirklich an Reimschemata, an Rhythmus. In anderen Fällen wieder ist es ganz, ja, fast interlinear, würde ich sagen, übersetzt.
Ich finde, ehrlich gesagt, auf die Gefahr hin, hier so ein bisschen als die Euphoriebremse zu gelten, ich finde, dass es kaum gelungene Übersetzung gibt in dem Band. Ich finde den Band sehr schön zu lesen, wenn man sich auf das Englische einlässt. Die Übersetzungen sind im besten Fall Verständnishilfen, da auch manchmal defizitär. Und ich glaube, es gibt auch ein Grundproblem. Das Problem liegt, glaube ich, in dieser Verknappung, die Maren Jäger so schön beschrieben hat. Also Cohen hat tatsächlich eine starke Tendenz zu Wörtern mit einer Silbe und zu diesem dunklen Klang. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, Klaus Modig, jetzt ein ganz guter und weiß Gott nicht junger Autor, wenn man nur einen Vers nimmt wie Had to go crazy to love you, ganz simpel, das ist Cohen. Der Übersetzer macht daraus, und da sind eher die besseren Übersetzer von Modig, das ist keine Ausnahme, dieser Vers lautet, um dich zu lieben, musste ich wahnsinnig werden. Er ist doppelt so lang, er ist doppelt so umständlich und er klingt ganz anders. Er hat eigentlich eher so einen faden Klang, wo man bei Kuhn immer ganz klar einen simplen, aber man hat immer diesen Beat. Und das kriegen die irgendwie nicht hin. Und warum kriegen sie es eigentlich nicht hin?
Ich gebe zu, dass die Übersetzungen von durchaus unterschiedlicher Qualität sind. Es gibt einige, die gelungener sind und es gibt weniger gelungene. Meiner Meinung nach sichere Bank ist vielleicht dieses Übersetzer-Duo. Nadja Küchenmeister, Kniep, das funktioniert recht gut. Nichtsdestoweniger, es ist natürlich, wie der Koordinator der Übersetzung in den Anmerkungen sagt, eine heikle Angelegenheit, Cohen zu übersetzen. Und sicherlich aus genau dem Grund, dass diese radikale Einfachheit der Sprache, die vielen einsilbigen Wörter, die starken Vokabeln, schwer wiederzugeben sind, dazu die Tendenz zu metrischer Strukturierung und Reim. Es ist außerdem eine zweisprachige Ausgabe. Die meisten Leser würden, so kann ich unterstellen, hinreichend des Englischen mächtig sein, was auch durchaus einfach ist. Ich habe mit Cohen damals Englisch gelernt als Teenager und dann ist diese Übersetzung ein Surplus. Und wie der Christian Lux sagt, möglicherweise ein vertiefendes Leseerlebnis, das neue Ebenen öffnet. So kann man auch Übersetzungen, die etwas kühner sind, wie beispielsweise die von Léonce Lupet in dem Band, kann man durchaus gutieren und sagen, das wirft ein neues Licht auf Cohen oder ist auch eine eigenständige Leistung, die man zusätzlich noch in diesem Band hat.
Naja, ein bisschen mehr Ehrgeiz an mancher Stelle hätte der Sache schon gut getan. Und so wie man Orden auch halbwegs ins Deutsche kriegen kann, an dem sich Ernst Jandl und so Leute versucht haben und mit mehreren Varianten, hätte man hier auch mit etwas mehr Mühe nicht diese Prägnanz hinbekommen, aber zumindest eine bestimmte Richtigkeit des Zugriffs.
Nur der Band ist relativ schnell übersetzt worden. Der ist zeitgleich mit der englischen Ausgabe erschienen und musste das auch. Ich habe einen wirklich schlimmen Fehler gefunden, der aber nicht an den deutschen Übersetzern liegt. Bei diesem E-Mail-Wechsel zwischen Peter und Leonard, die letzte Mail von Leonard auf den 16. November datiert ist. Und tatsächlich war da Cohen schon 9 Tage tot.
So, und damit wir wenigstens einen kleinen Eindruck kriegen, ist Birgitta Asheuer jetzt dran.
Was ich tue. Nicht, dass es mir gefällt, in einem Hotel zu leben, an einem Ort wie Indien und über Gott zu schreiben und Frauen nachzulaufen. Es scheint nur das zu sein, was ich tue.
Vielen Dank. Was ich tue, ist von Nora Bosson übersetzt. Die Flamme, The Flame von Leonard Cohen, ist bei Kiepenheuer und Witsch in Köln erschienen. Und es sind, wie gesagt, 12 Lyrikerinnen und Lyriker, unter anderem Nora Bosson, Matthias Kniep, Klaus Modig, Kerstin Preibus und andere, die es übersetzt haben. Da hinein, unmittelbar da hinein, greift Gregor Dotzauer das, was Sie ausgewählt haben als Empfehlung, unbestreitbar ein Klassiker. 1940 zum ersten Mal erschienen. Da war Federico Garcia Lorca bereits seit einigen Jahren tot, 1936 ermordet. Sie haben den Band Dichter in New York aber auch ausgewählt, eben wegen des deutlichen Bezugs zu Leonard Cohen.
Der erwähnte Prinz von Asturien-Preis, die Rede dazu, den er für seine Literatur bekommen hat, preist Federico Garcia Lorca als den Mann, der ihn gelehrt hat, was die poetische Stimme ausmacht, was es überhaupt sein kann. Und es gibt keinen Dichter, der in den jungen Jahren neben den kanadischen Meistern, die er kennengelernt hat, mehr geprägt hat, gibt er da zu verstehen. Und das führte so weit, dass er sogar seine Tochter Lorca genannt hat, die neben Adam auch eine eigene Musikkarriere inzwischen verfolgt. Dichter in New York habe ich deswegen ausgewählt, aus 2 Gründen, weil zum einen ein Text drin ist, den Cohen gecovert hat. Das heißt bei ihm Take This Waltz, hier ist es ein kleiner Wiener Walzer. Das sind beides ungeheure, finstere Texte, wie dieser ganze Band überhaupt unglaublich finster ist. Ein großer Totentanz, als solcher wird er von Lorca auch beschrieben. Und es gibt ein ganz großartiges Nachwort, ein langer Essay eigentlich, in denen auch Gedichte eingelassen sind, die man sich dazu denken muss, aus dem vorderen Teil dazu holen muss. Dichter in New York heißt auch, wie er sagt, ein New York in einem Dichter. Und New York erschien ihm als die wildeste, kaputteste und modernste Stadt, die er haben konnte. Und hier hat man noch etwas, was eben Cohen bewegt haben muss, nämlich das ist der Dichter als Visionär, als Prophet mit starken, also wirklich über alle Bande schießenden Bildern, das findet man da im Übermaß und man wird von Lorca aufgefordert, das auch über sich ergehen zu lassen. Mit diesem Band kann man auch deswegen sich Lorca nähern, den hier, glaube ich, keiner mehr so wirklich liest. Es gab im letzten Jahr bei den Horen einen sehr schönen Band, der nur Lorca gewidmet war, dem zum Beispiel Kerstin Hensel erzählt, wie sie Lorca in Karl-Marx-Stadt gelesen hat und plötzlich in dieser öden DDR ganz entzückt war. Aber das Wichtige ist, dass hier Martin von Koppenfels eine sehr gute Übersetzung vorgelegt hat. Und das war der Auftakt zu einer Neurezeption. Und ich weiß nicht, ob man ihn ganz wieder lebendig kriegt, aber man bekommt einen sehr starken Eindruck von dem, welche Flamme auch in Cohen gelodert haben muss, als er das gelesen hatte.
Federico Garcia Lorca, Dichter in New York, Poeta in Nueva York, eine zweisprachige Ausgabe, auch in diesem Fall. Sie ist bei Suhrkamp erschienen in der wunderbaren Übertragung von Martin Koppenfels. Sämtliche Titel, die in der Sendung heute erwähnt werden, finden Sie auf unserer Website unter www.deutschlandfunkkultur.de. Das war Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch aus dem Deutschen Literaturarchiv Marbach. Ich danke Jan Bürger, Gregor Dotzauer und Maren Jäger für ihre Wortmeldung, Birgitta Asheuer fürs Vorlesen, Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Barbara Walster.